Der Wandel vor Zeit ist immer ein Geben und Nehmen. Dieser Meinung ist auch der David Sanchi, Abteilungsleiter von Pfadi Vereinisberg. Er hat in seiner Präsentation innerhalb des Workshops «Solidarität Generationen füreinander» vom letzten Samstag das Konzept von Pfadi Vereinisberg vorgestellt und präsentiert, welchen Zusammenhang das Konzept in Anbetracht auf Aspekt Generationen-Solidarität hat.
Pfadi Solidarität, schon der BP, der Gründer von Pfadi, hat eine Art von Solidarität dargelegt, weil er den jungen Gielen, die zu viel Energie hatte und Blödsinn gemacht auf der Straße, sinnvolle Beschäftigung gegeben. Er hat ihnen Zeug gelernt und er hat eine Gruppe gegründet, wo sie Zusammenhalt und etwas zu tun hatten. Noch heute ist Pfadi für das da. Wir haben den Kindern eine sinnvolle Samstagnachmittagsaktivität bieten. Wir wollen die Eltern entlasten, die vielleicht mal froh sind, wenn sie ihre Kinder sicher einen Hang abgeben können. Ich würde gerne an meiner eigenen Pfadi-Laufbahn-Geschichte erklären, was Pfadi alles so ist. Anfangen tut man in der ersten Stufe, das sind die Wölfe. Dort fängt man die erste Klasse an. Neu kommt jetzt übrigens auch dazu Biberli, das sind so Kindergartenkinder. Biberli hat es ganz kleine. Die Wölfe, mein Vater hat schon gerne geschwärmt von der Pfadi. Er hat leider nie in die Pfadi gehen können, weil es für ihn nicht möglich war, weil es dort die Region nicht hätte gehen. Er hat mir am ersten möglichen Tag in die Pfadi geschickt und es hat mir von Anfang an gut gefallen. Wir dürfen im Dreck spielen, wir dürfen laut rummögen, wir dürfen Staumauern bauen und das war super. Wir mussten nicht mit den Eltern auf einen blöden Samstagnachmittag zum Spaziergang gehen, sondern wir konnten dann bis zum Zehntelhaus haben. Und im ersten Pfingstlager habe ich nachher meinen Pfadi-Namen bekommen. Wir haben alle Pfadi-Namen, ein bisschen, damit wir uns vom Alltag abkoppeln können. Sei das Kinder, die es vielleicht schwierig daheim haben oder schwierige Schule haben, die haben eine andere Identität in Pfadi. Wir sind alle in Perdu, wir sind mit den alten Pfadern in Perdu, wir sind eine grosse Gruppe, die zusammengehört. Gegen die vierte Klasse wechselt man dann zu den Pfadern. Das ist tiptop, weil ich mich noch gut erinnere, die Räuberjagde hat gefällt, aber irgendwann wird man etwas älter. Man ist nachher in den Lager nicht mehr im Heustock von einem Bauer, sondern man baut seine eigenen Zelte aufbauen. Man hat die Möglichkeit, als Pfader von den Leitern Knüppel zu lernen, Karten lesen oder auch andere interessante Sachen. Man kann als Kind sehr viel Energie abladen in Pfadi und das habe ich sehr genossen, denn es war auch ein Hüppiger und ich habe mich immer auf Pfadi gefreut, weil ich wusste, dort gibt es noch viel mehr solche, die mit mir gerne ein bisschen Energie abladen. Irgendwann kommt dann die schwierige Zeit von der 8. und 9. Klasse, wo man dann ein bisschen cooler möchte sein und Pfadi vielleicht nicht das Richtige ist, aber genau dann wechselt man in die dritte Stufe. Dritte Stufe, dort darf man nachher selber anfangen, Zeug planen. Man tut Events organisieren und man ist mit Gleichaltrigen fort. Man tut vielleicht nicht mehr Räuberjagen, sondern man geht mal Bowling spielen zusammen. Pfadi-Freunde, die man lernt kennen, das sind sehr gute Freunde. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Die besten Freunde von mir sind Pfadi-Freunde. Die habe ich nicht in der Schule kennen, die habe ich nicht in der Lehrlehre kennen, sondern die habe ich in der Pfadi-Lehre kennen. Sie sind Gleichgesinnte und sie sind solche, wo man vielleicht gar nicht dazu kommen, wenn man nicht durch die Pfadi zueinander gefunden hat. Wenn man nachher so aus der 9. Klasse kommt, kommt man nachher in die 4. Stufe. Die 4. Stufe, da wird man selber Leiter. Man macht Kurse und lernt Zeug fürs Leben. Man lernt, wie man mit Kindern umgehen kann, man lernt planen, wie man organisieren kann und das ist sehr, sehr interessant. Man fährt dann auf einen Übungen planen als Stammleiter und kann das, was man als Kind erlebt hat, wieder zurückgeben. Wir können also die Samstagnachmittage den jüngeren Kindern wieder zurückgeben. Also es ist ein Geben als Junge, da kann man die Energie abladen und Freude haben. Dafür kann man dann später als Leiter Lebenserfahrung sammeln, indem man wieder Übungen und Lager plant.
So der David Sanchi, Abteilungsleiter von Pfadi Vereinisberg. Dass aber auch die ganz normalen Helden vom Alltag etwas bewirken können im Zusammenhang zum Thema Generationensolidarität, das stellt Franziska Schilling mit ihrer Präsentation von Nachbarschaftshilfe fest.
Nachbarschaftshilfe, ich möchte etwas darüber erzählen, und zwar auch darum, um zu zeigen, dass Nachbarschaft und Nachbarschaftshilfe unabhängig davon, wie weit auseinander dass man lebt, wie weit der nächste Nachbar weg ist, kann funktionieren. Ich werde das an unserem Beispiel zeigen. Wir leben in einem Zweifamilienhaus, Zwei-Generationen-Haus. Und unsere unmittelbaren Nachbarn sind sehr nah, das sind die im gleichen Haus. Und dann haben wir auch Nachbarn, die 200 Meter Luftlinie weg sind, wo die Hilfe genau gleich funktioniert. Es hat Zeiten gegeben im Quartier, wo man nur über Rechtsanwalt miteinander geredet hat. Das war zum Glück in der vorletzten Generation gewesen, aber mein Grossvater hat mit unserem Nachbarn vor Gericht verhandelt und nicht über den Wart. Inzwischen ist es so, dass man genau zu diesen Nachbarn sehr gute Verhältnisse hat und die Konflikte über Generationen können überwinden. Wir haben mehr ein unsichtbares Nachbarschaftshilfsnetz. Sprich, man schaut füreinander, man hat ältere Nachbarn, wo man schaut, sind sie morgen auf, gehen die Fensterläden auf oder bleiben sie drinnen, um nicht zu verpassen, wenn es jemandem mal nicht so gut geht. Das funktioniert sehr gut. Man hilft einander bei Einkäufen, einladen, ausladen, Rasen mähen. Das ist meistens für die Jugend auch relativ lukrativ. Aber die gegenseitige Hilfe, die basiert vor allem auf der Toleranz. Auch auf der Toleranz der Jungen gegenüber, die dann manchmal ein bisschen viel lernen machen oder die manchmal vergessen, dass man über den Mittag nicht Rasen mähen sollte. Es gibt noch x so Beispiele, die aber dann auch die Bereitschaft schüren, wenn jemand reklamiert, dass man eben auf der anderen Seite auch tolerant ist und dann mal einmal mehr hilft, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat. Ich habe auch gemerkt, dass solange unsere Kinder oder während den Hilfsdiensten von unseren Kindern für ältere und gleichaltrige Nachbarn, da hat es immer einen Moment gegeben, wo ich gehört habe, dass sie miteinander nachher hergerückelt sind und nachher geschwätzt haben und unsere Buben so sehr ein weit gefächertes Wissen auch in der Vergangenheit von ihrer Umgebung gehabt und ich davon überzeugt bin, dass ihnen das auch später immer wieder wird helfen. Wichtig ist mir an dieser ganzen Geschichte auch, dass man die Nachbarschaftshilfe individuell anpasst. Also es gibt Momente, wo unsere Nachbarn darauf angewiesen sind, dass man den Kompostkübel rausstellt, weil es vielleicht eine Knieoperation gab, dass sie darauf angewiesen sind, dass man hilft, ihnen nur rauszutragen. Aber dass man dann auch spürt, wenn der Moment kommt, jetzt wollen sie es wieder selber machen. Und sie können es jetzt auch wieder selber. Dass man dann zurücksteht und sagt, mach du das nur, das kommt gut. Dass man miteinander spürt, wo ist es nötig und wo ist es nicht nötig. Und dort werden wir halt wieder bei der Toleranz und beim Respekt.
So die Franziska Schilling, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Wolle. Sie ist dann schlussendlich auch die Letzte gewesen, die ihr Konzept hat vorgestellt. Nach der überlebensnotwendigen Kaffeepause sind die Workshop-Teilnehmer in Gruppen zu diversen Themen wie zum Beispiel Familie oder Gemeinde zusammengehockt und haben über aktuelle Themen in Bezug auf Generationensolidarität diskutiert. Was dabei herausgekommen ist, gehört ihr gerade nach Mika El-Mundi.